Servus.
Und moin moin.
Herzlich willkommen bei Joe & Curve,
der herzoffene Männer-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Joe & Curve, dem herzoffenen Männer-Podcast. Heute haben wir Gerrit zu Gast mit dem Thema Verträgt deine Liebesbeziehung deinen Schutzpanzer? Hallo Gerrit. Schön, dass du da bist.
Hallo Gerrit. Hey.
Hallo zusammen.
Von mir auch schön, dass du da bist. Bevor es losgeht, verlese ich nochmal einmal unsere paar Einleitungszeilen. Und zwar liegt es mir nochmal am Herzen zu sagen, dass wir kein Ratgeber-Podcast sind. Es geht bei uns ums Teilen von Erfahrungen und Erlebnissen. Und alles, was ihr hier hört, sind persönliche Geschichten von entweder uns oder unseren Gästen. Und keine Handlungsempfehlung. Die Aussagen und Meinungen von unseren Gästen stimmen nicht zwangsläufig mit unseren überein. Und was wir auch nicht machen, ist, dass wir Beleidigungen und Kraftausdrücke herausschneiden. Das heißt, bist du leicht gekränkt, dann empfehlen wir dir an dieser Stelle lieber abzuschalten. Eine Sache noch, unsere Gäste, die teilen, sind echte Menschen und machen uns hier ein sehr, sehr großes Geschenk. Deswegen geh bitte respektvoll mit dem Gehörten um. Und ja, jetzt kann's losgehen.
Gerrit, magst du ein paar Worte über dich verlieren? Wer bist du? Was machst du?
Ja, gerne. Also auch nochmal von mir. Schön, dass ich hier sein darf und ja einfach mit euch jetzt sprechen kann und über auch dieses wichtige Thema, was mich ultra berührt. Und ja, einfach mit euch in Austausch zu gehen, Deep Talk zu führen und einfach mal Tacheles zu reden. Und das motiviert mich jetzt auch gerade. Und ja, ich bin Gerrit, 31 Jahre, gebürtiger Berliner und bin seit mehreren Jahren in einer schönen Liebesbeziehung mit Hoch und Tiefs. Und ja, das ist ein Lebensbereich, der mich natürlich auch sehr bewegt und darüber möchte ich reden.
Sag mal, wie bist du auf den Titel gekommen? Also ja, wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, aber vielleicht andersrum gefragt, was macht der Titel mit dir und wieso hat sich der Titel mit dir so stimmig angefühlt? Ich wiederhole nochmal, verträgt deine Liebesbeziehung deinen Schutzpanzer?
Schutzpanzer, die begleiten mich mein ganzes Leben lang. Also es hat ganz, ganz viel mit meiner eigenen Lebensgeschichte zu tun. Also ich bin von Hause aus ein sehr introvertierter Mann, möchte ich meinen, ohne das jetzt abwertend zu bezeichnen. Und ja, da kommen nicht immer alle Menschen damit zurecht oder wissen nicht genau, was das eigentlich, wie sie damit umgehen sollen, wenn ich so introvertiert bin. Und ja, so introvertiert sein, beziehungsweise schüchtern sein, ist auch nicht dasselbe. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Und ja, auch, also ich sag mal, es rührt natürlich auch sehr viel aus meiner Kindheit, dass ich da Schutzpanzer aufgebaut habe. Ein Stück weit, also ich bin wohlbehütet aufgewachsen, aber habe natürlich auch mein Päckchen, was ich zu tragen habe. Also jeder hat da und natürlich auch irgendwo, denke ich mal, ich sag mal so einen kleinen Knacks weg, also so auch ich, dass ich da auch irgendwo an manchen Stellen einfach auch traumatisiert wurde, wahrscheinlich. Und auch, obwohl ich mich damit sehr, sehr viel auseinandersetze, natürlich immer noch heute wirken und sich natürlich auch auf meine Liebesbeziehung und daran immer auswirken. So, und das ist natürlich unter anderem auch ein Schmerzpunkt von mir. Und dem bin ich natürlich, da bin ich auch dran, den aufzuarbeiten. Ja, und da sehe ich auch ein Stück weit einen tieferen Sinn für mich und eine Mission, diese Schutzpanzer aufzubrechen. Weil am Ende hat niemand was davon, wenn wir mit Schutzpanzern durch die Welt laufen.
Kurze Zwischenfrage an der Stelle, und zwar, was genau meinst du eigentlich so mit Schutzpanzer?
Also Schutzpanzer meine ich damit, dass wir unsere Emotionen und Gefühle abschneiden bzw. verdrängen. Und das passiert auf unterschiedlichste Art und Weisen. Bei mir ist es halt auf jeden Fall so, dass ich sag mal, besonders die negativen Emotionen wollen wir natürlich öfters nicht fühlen. Und weil sie einfach auch in manchen Situationen einfach viel zu anstrengend sind. Sie sind viel zu überwältigend. Sie sind einfach viel zu, ja, einfach zu intensiv. Und da ist es natürlich auch leichter, also das ist zumindest mein Mechanismus, dass ich sie verdränge, dass ich sie sage, okay, ich hab einen Verstand, eine Ratio, der kann ich mich bedienen und der kann ich alles durchanalysieren. Aber es hat nichts damit zu tun, dass ich es wirklich fühle. Also wie fühle ich mich wirklich? Und damit, das ist ja die klassische Frage. Also wenn man mal ganz, also das klassische Beispiel, wie geht's dir? Wenn ich das jemand fragt, da sagen die meisten, ja, gut oder ja, geht so. Aber wie fühlst du dich eigentlich wirklich? Ich glaube, wie es einem wirklich geht, das ist was anderes. Ja, also man muss ja nicht immer herzoffen immer durch die Welt laufen, aber die Fähigkeit dazu haben, die Fähigkeit zu haben, herzoffen zu sein, den Weg vom Kopf ins Herz zu finden, das ist für mich sehr essentiell. Und das meine ich mit Schutzpanzern. Dein Herz öffnen zu können, wenn du es möchtest, und es nicht zu verdrängen.
Verstehe. Sag mal, hast du noch ein konkretes Beispiel dafür, wo du dich vielleicht selbst schon mal erwischt hast, wo du deinen Schutzpanzer wieder rausgezogen hast?
Ja, absolut. Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Also,
Eins reicht.
ja. Ja, also ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel, dass ich mit meiner Freundin unterwegs war. Wir waren auf einem Event und dann sind wir spazieren gegangen, waren draußen in der Natur. Und ja, ich war gerade unzufrieden mit der Situation und ich wollte das gar nicht fühlen in dem Moment. Wir waren am Waldesrand und sie hat mich damit konfrontiert und meinte eigentlich so, ja, wie fühlst du dich jetzt eigentlich damit? Und in dem Moment war ich nicht, jetzt also aus der Retro-Perspektive, war ich nicht in Kontakt mit mir selbst. Und ich habe stattdessen, also anstatt zu sagen, okay, mir geht's damit scheiße, habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt erstmal weg. Ich brauche erstmal Raum für mich. Ja, das ist so dieses auch eine Abgrenzungsthema. Ich musste mich abgrenzen oder auch einen Schutzpanzer hochfahren, wie man das auch sehen möchte. Und ich musste erstmal mit mir selber damit klarkommen, weil ich gar nicht diese Emotionen in dem Moment verarbeiten konnte. Also es ging auch gar nicht so darum, dass die Situation so extrem schlimm war. Ja, es war jetzt einfach nur, dass wir ein paar Absprachen nicht vorher gemacht haben und wie wir damit umgehen wollen dort auf dem Event. Also der Inhalt war gar nicht so wichtig, sondern wie ich damit umgegangen bin, sondern es war halt einfach, es kam wieder was Altes aus meiner Kindheit hoch. Und da kam wieder der Schutzpanzer, Raum für mich allein. Und jetzt kommt auch die Verbindung zur Beziehung. Wenn jetzt nämlich in meinem Fall jetzt auch meine Freundin nicht damit oder schlecht damit umgehen kann, ich sag mal, ignoriert zu werden, das kommt ja sehr schnell hoch. Ja, ich grenze mich ab oder ich habe einen Schutzpanzer und dann fühlt der andere sich ignoriert. Und dann kommt es natürlich zu noch mehr Unstimmigkeiten, sage ich mal so. Kann auch zum Beziehungsstreit dann führen einfach. Und der Punkt ist aber, ist es ist nicht nur, also ich sag, also auch speziell dann im Thema Beziehung sind immer zwei daran beteiligt. Ja? Jeder trägt da sein Teil dazu bei, jeder hat sein Päckchen, was er zu tragen hat. Aber es bringt halt nichts zu sagen, okay, ja, der andere hat oder die andere hat jetzt kein Verständnis oder ist alleine dran schuld oder so. Es bringt gar nichts. Also auch das Schuldspiel ist total überflüssig, sondern sich zu fragen, okay, was ist da eigentlich jetzt mein Anteil daran? Und das ist, was ich auch die letzten Jahre über gemacht habe, mich da selbst zu reflektieren, okay, wo habe ich da jetzt noch meinen Anteil daran, dass und auch unsere Beziehung darunter leidet.
Darf ich fragen, welche Emotion du damals gefühlt hast, wo du dich gemacht hast?
Ja, es ist auf einer Seite ist es Wut und darunter liegt nochmal die Angst. Die Angst vor allem vor Kontrollverlust. Und das ist etwas, also das ist meine spezifische Angst. Es gibt auch andere Ängste, aber das ist was ich für mich erkannt habe. Ja, also es gibt öfters natürlich, also Trauer und Wut, das ist ja so die bekannten Emotionen, aber darunter nochmal liegt auf jeden Fall eine Angst.
Verstehe. Hast du noch eine andere Emotion, die an einer anderen Stelle auftritt? Oder ist es so deine, oder andersrum, ist es das Gefühl oder die Emotion, die am häufigsten kommt, wenn du deinen Schutzpanzer hochfährst?
Ja, genau. Also das, also generell, das ist, wie ich das sehe, wenn wir uns versuchen zu schützen, das hat ja einen Grund. Also es ist ja irgendwas passiert, wovor wir uns schützen wollen. Also sei es vor Ablehnung, Ausgrenzung, nicht geliebt zu werden, weil wir das der Ansicht sind, wir sind nicht gut genug, müssen wir uns abgrenzen oder es ist da immer eine Angst schwingt damit dabei oder eine Ohnmacht. Es ist natürlich auch ein Ohnmachtsgefühl. Ganz im Kern, in der Wurzel. Es ist eine Ohnmacht, dass ich nicht die Macht habe, das jetzt hier gerade zu ändern.
Verstehe. Sag mal, wie ist es denn? Du hast ja schon von Reflexion gesprochen, und dass du das die ganzen Themen angeschaut hast. Wie ist denn so deine Kindheit abgelaufen? Magst du da ein paar Worte drüber erzählen? Wie lief die Beziehung zu deinen Eltern in der Schule? Du hattest erzählt, du bist introvertiert und nicht jeder konnte mit dir umgehen. Wie hat das ganz konkret ausgeschaut?
Also, das ist auch die Frage, welche Version von meiner Kindheit willst du hören?
Alle. Also vielleicht ganz kurz noch, und zwar natürlich deine, wie du sie wahrgenommen hast und gerne auch, wie die, wie deine Kindheit, deine Eltern oder die Personen im Außen dich wahrgenommen haben.
Also eine Geschichte, also von außen betrachtet, also ich ganz klassisch gesagt, ich bin Trennungskind. Also meine Eltern haben sich getrennt, als ich 6 Jahre war und das hat mich natürlich extrem mitgenommen. Ich konnte das natürlich als kleines Kind kann man sowas nicht verstehen und man gibt sich selbst dafür die Schuld und für die Trennung der Eltern. Und das war natürlich einer von manchen Schlüsselerlebnissen, die ich hatte. Ja, aber ich bin natürlich wohlbehütet aufgewachsen. Ich hatte also an sich alles, was man so braucht. Ich hatte natürlich schon immer ich sag mal, Schwierigkeiten in Kontakt mit der Außenwelt zu kommen, weil ich sehr, sehr viel schon mit meinem Innenleben, mit meiner Innenwelt beschäftigt war. Und das hat mich öfters auch mehr interessiert, als was im Außen passiert. Also das war schon mal ganz interessant, dass ich, also ich hatte schon immer ein paar gute Freunde, aber es war jetzt nie so, dass ich der Liebling in der Klasse war, ne? Also ich war schon eher der Typ Außenseiter. Ja, und dann ging es natürlich einher mit mehreren Schulwechseln, weil mehrmals umgezogen und dass ich mehrmals rausgerissen wurde aus bekannten Umgebungen. Das heißt, ich musste mich immer wieder neu adaptieren, neu anpassen an komplett andere Verhältnisse. Also auch dann aufs Land rausgezogen, aus der Großstadt raus, ganz andere Lebensverhältnisse. Genau, und das hat mich natürlich auch ein Stück weit geprägt. Ganz klar. Und ja, natürlich, dadurch, dass sich meine Eltern getrennt haben, habe ich natürlich auch einen Stiefvater. Und genau, also ich habe quasi mehrere Familien. Ja, und das heißt, ich habe mich auch immer ein Stück weit als ein Kind zweier Welten gesehen. Ich war immer so ein Bindeglied. Und das hat mich natürlich auch in dem Sinne geprägt, dass ich mich selbst als einen Brückenbauer sehe. Ja, es gab immer Streits und die Familien kamen natürlich auch miteinander nicht klar und da gab es natürlich viele Reibereien und ich wollte natürlich, also ich hatte da auch ein starkes Harmoniebedürfnis, muss ich ganz klar sagen. Ich wollte natürlich nicht, dass meine Familie sich entzweit, ganz klar, ne? Welches Kind will das schon? Und also daher rührt auch dieses Harmoniebedürfnis und auch der Versuch auch ja, Wogen zu glätten und eine gewisse Harmonie wiederherzustellen und Brücken zu bauen. Ja, und das sind so ein paar Prägungen, die ich also aus meiner Kindheit einfach mitbekommen habe.
Wow, spannend. Danke fürs Teilen. Kannst du dich an eine ganz konkrete Situation erinnern, wo du auch diese Angst hattest vor Kontrollverlust, die du vorhin beschrieben hattest, die eben in deiner Kindheit passiert ist?
Ja, also klar, also was meine Eltern machen und dass sie sich getrennt haben, liegt natürlich komplett außerhalb meiner Kontrolle. Ich sag mal so, also wie man auf die Welt blickt, hängt natürlich auch viel von den Eltern hängt damit viel zusammen. Das heißt, mein Vater zum Beispiel ist ein sehr, sehr, ja, auch sehr liebevoller Mann. Und mein Stiefvater hatte eher einen Hang zu, ich sag mal, cholerischen und ausfallenden Charakterzügen. Und was mein Vater so nicht, gar nicht hat. Und da habe ich natürlich auch viele verschiedene Richtungen, ja, auch was das Männerbild betrifft. Also was heißt es eigentlich, Mann zu sein? Jetzt habe ich ein bisschen deine Frage vergessen.
Kein Thema, kein Thema. Ist auch eine spannende Sache, wo es jetzt gerade hingeht.
Ja.
Und zwar die Frage, die ich vorhin gestellt hatte, ist, wo hast du in deiner Kindheit das Gefühl gehabt oder die Emotion gespürt, dass du Angst hattest vor Kontrollverlust? Also eben ja, das Scheidungsthema, dass natürlich du das nicht in der Hand hast, wenn deine Eltern sich scheiden lassen. Aber hast du vielleicht irgendwie so eine Erinnerung an so ein ganz gravierendes Erlebnis, wo du ja tatsächlich ja möglicherweise ein Trauma entwickelt hast?
Ja, also ein anderes Beispiel ist natürlich, als ich das erste Mal verliebt war.
Erzähl mir mehr.
Das wurde nicht erwidert von den Mädchen. Und das natürlich, lag natürlich überhaupt nicht in meiner Kontrolle. Da hatte ich natürlich kompletten Kontrollverlust. Also auch jetzt nicht nur bei diesem einen Mal, ich war ja mehrmals verliebt und das wurde damals nicht erwidert. Ich war ja auch einer derjenigen, wo ich jetzt sage, okay, ich war auch ein Spätzünder.
Was heißt Spätzünder?
Naja, also Sexualität, Liebe, so der erste Kuss und so weiter, das kam alles recht spät bei mir.
Okay.
Also in der Schulzeit ist da jetzt nicht so wirklich gelaufen. Das hat natürlich sich auch sehr krass auf mein Selbstbild ausgewirkt. Also ich hatte einfach ein Bild von mir, dass ich, also ich kann nicht viel, ich bin ein Loser, mehr oder weniger.
Okay.
So, das war. So, und das hat natürlich, wenn ich dieses Selbstbild habe von, ich kann nicht das haben, was ich möchte, dann, das hat natürlich auch sehr, sehr viel mit Kontrollverlust zu tun. Also, ich habe nicht unter Kontrolle, wie andere Menschen auf mich blicken. Ich habe nicht die Kontrolle darüber, dass sie mich komisch finden, weil ich irgendwie vielleicht ein bisschen anders bin. Und auch das Ding, also dieses Gefühl, dazuzugehören. Also ich habe gesagt, ich bin in der Schule eher Typ Außenseiter gewesen. Ich habe mir das natürlich nicht ausgesucht, sondern die anderen haben mich dazu gemacht. Oder beziehungsweise ich habe mich selber dazu gemacht. Oder zumindest damals habe ich mich so empfunden, dass die anderen schuld sind daran. Das liegt natürlich alles nicht in meiner Kontrolle. Also wie andere auf mich blicken und wie ich das li hat, liegt überhaupt nicht in meiner Kontrolle. Und ich habe natürlich ganz normale menschliche Bedürfnisse, wie ich will dazugehören, ich will ein Stück weit Harmonie haben, ich will was bewirken können, ich will was verändern können, ich will gutes soziales Netzwerk haben. So, und damals habe ich einfach das Gefühl gehabt, okay, ich kann nichts dran ändern, weil ich bin irgendwie anders. Und das war einfach ganz viele Ängste, ganz viel auch Scham. Also Scham ist das nächste Thema, mit Scham behaftet. Also auf andere Menschen zuzugehen, in den Kontakt zu gehen, hat aber auch was damit zu tun, dass ich gar nicht mit mir selbst in Kontakt war, also dann konnte ich gar nicht auf andere zugehen. Also das hängt alles miteinander zusammen.
Verstehe. Lass uns noch mal kurz zurück auf dein Elternhaus springen. Wie hast du dich da gefühlt? Warst du da auch eher so der Außenseiter, eben auch Scheidung? Ich kann mir vorstellen, mit Stiefvater. Deine Mama hat da vielleicht mehr Interesse an deinem Stiefvater gehabt als an dir. Ist sowas auch in die Richtung gelaufen oder ist es dann eher normal in Anführungszeichen gelaufen, also behütet, wie du formuliert hattest?
Also, meine Mutter will immer das Beste für mich. Ganz klar. Und also das, was ich eher mitbekommen habe, ist ein, ich sag mal, nicht gesundes, reifes Männerbild. Das ist ein Stück weit, wo ich sagen muss, okay, das musste ich mir erst im Nachhinein selber erforschen, was das eigentlich bedeutet. Also mein Vater war eher abwesend, emotional abwesend. Und diese emotionale Abwesenheit hat natürlich auch dazu geführt, dass ich gar nicht verstanden habe, was heißt es eigentlich, emotional anwesend zu sein, also für mich selbst. Also was heißt denn das eigentlich?
Was heißt das für dich? Magst du es mal in einem Satz genau formulieren?
Es heißt, dass ja, es heißt, dass ich aus meinem, also was geht da in mir ab? Das heißt, ich brauche erstmal einen Kontakt zu meiner Herzebene, zu meinem Herzen. So, und ich bin ein sehr, sehr auch verkopfter Mensch. Das heißt, es hört man vielleicht auch ein Stück weit raus, so wie ich spreche. Also, sobald ich auf die Gefühlsebene komme, ist das was komplett anderes. Aber mein Kopf hat absichtlich Barrieren, also Schutzpanzer eingebaut, damit ich mein Herz nicht fühlen muss, weil da so viel Schmerz drin ist. Also neben der Freude, da ist auch ganz viel Freude drin und Liebe. Ganz, ganz viel. Aber auch der Schmerz. Und die Frage war, was heißt das? Das heißt, ich muss mir erstmal, also wenn ich da, wenn man nicht weiß, was das bedeutet, dann muss man sich erstmal eingestehen dürfen, dass man das noch nicht hat. So, da fängt es ja schon mal an.
Okay.
So, und das heißt, vorher habe ich mir das nicht eingestanden. Ich dachte, ja, ich bin intelligent, ich komme mit der Welt klar, ich habe mich ar arrangiert soweit, oder ich habe das verstanden, wie das alles so läuft hier in der Welt. Aber es hat ja nichts mit dem Fühlen zu tun. Also was heißt es wirklich zu lieben in der Beziehung? Was heißt es wirklich, Schmerz zuzulassen? Was heißt es, auch diese Emotionen loslassen zu können? Da geht's ja dann weiter. Also was heißt es, diese, ja, ich sag mal, diese Trauer, die da noch drin ist, die muss ja auch nichts mit der aktuellen Situation zu haben. Das kann ja auch was, sag mal, alter Shit, kann ja auch einfach sein, dass der hochkommt. So, wie gehe ich damit um? Und da habe ich natürlich einfach ein paar Tools für mich entwickelt. Also, die ich natürlich auch jetzt beschreiben kann, wenn es jemanden interessiert. Aber diese Tools heißt nicht, dass sie für jedermann die richtigen sind, sondern das ist eine hoch individuelle Sache. Also, für mich hat es einfach geholfen, also erstens viel mehr mit meinem Körper zu machen. Also erstmal in Kontakt mit meinem Körper zu kommen, dass ich angefangen habe zu tanzen, dass ich, weil sonst war ich ja, ich war ja früher als Jugendlicher, war ich ja nur ein Gehirn, was auf zwei Beinen rumgelaufen ist. So, und da bin ich nicht in Kontakt mit meinem Herzen.
Verstehe. Wie leicht fällt es dir denn, emotional auch im Moment zu sein? Gelingt es dir denn immer?
Bei weitem nicht. Bei weitem nicht. Es liegt mir am besten dann, wenn ich einen ruhigen Moment für mich habe. Einen ruhigen Moment, wo ich in die Stille eintauchen kann und mal wirklich mich selbst in mich reinhorchen kann. Wenn ich mich ständig, wenn ich ständig am Arbeiten bin und sag mal, die Umgebung laut ist, dann kann ich die Stille in mir nicht finden, und ich brauche die Stille in mir, damit ich Zugang zu meinen Gefühlen bekomme. Das hängt auch damit zusammen, dass ich auch ein, ich sag mal, hochsensitiver Mann bin. Also meine Wahrnehmung ist da ein bisschen an manchen Stellen geschärfter. Und ich muss mich dann von Reizüberflutung, muss ich mich auch abgrenzen. Ja, das ist das nächste Thema. Dass es manchmal natürlich auch in manchen Situationen legitim sein kann, gewisse sich abzugrenzen.
Ich muss mal einhaken, weil natürlich irgendwie gerade so viele Sachen, die du erzählst, super stark mit mir resonieren. Dieses Gehirn auf zwei Beinen, großartig. So, das kenne ich auch. Und mir kommt da so der, ich glaube, es hat Michael Singer gesagt, dass der Verstand oder das Gehirn ist der Platz, wo die Seele sich hin versteckt oder verdrückt, wenn es Angst vor dem Herzen hat. Und ich glaube, da ist echt was dran, so, ne? Also dieses, dass man anfängt, wenn da irgendwie, ja, unangenehme Gefühle aufkommen, die so ein bisschen pieken, oder das Gefühl da ist, das könnte jetzt zu viel sein. Also mir geht's dann oft so, dass ich dann anfange, das zu rationalisieren und dann anfange, Schuld zu suchen. Und ja, dann gucke ich halt natürlich als allererstes nach draußen und ja, habe dann so allerhand Verteidigungsmechanismen. die sich dann irgendwie zeigen, wenn ich meinen Schutzpanzer hochfahre. Und was ich halt festgestellt habe, ist, dass diese Verteidigungsmechanismen, dass die häufig auch zwanghaft sind. So, ich habe zum Beispiel ganz oft, wenn ich mich getriggert fühle, so dieses Bedürfnis, mich verteidigen zu müssen. So, und ich kann halt kaum, also es gelingt mir sehr, sehr selten, da irgendwie vorher zwischen zu grätschen und ja, mich selber aufzuhalten, weil ein Teil von mir sieht, okay, da kommt jetzt gleich eine Bullshit-Lawine aus meinem Mund raus. Und ich kann es aber nicht aufhalten, ich kann es nicht unterdrücken. Wie ist das bei dir, Gerrit? Also resoniert es irgendwie mit dir? Hast du solche Erlebnisse auch?
Ja, also Rationalisierung von Gefühlen bin ich auch sehr stark drin. Also, und ich sehe das auch ein Stück weit als, also als Gewohnheit. Also, ich bin auch einer derjenigen, der sagt, ich habe einen überzüchteten Verstand. Und das ist auch ein gesellschaftliches Thema, dass wir einfach mit einem zu krassen Verstand durch die Welt laufen und versuchen, alles zu rationalisieren. Und so auch bei mir. Und ich muss sagen, es gelingt mir bei weitem nicht, ständig in meiner Gefühlsebene zu bleiben. Und in manchen Situationen ist es auch nicht angebracht. Also wenn es um Business geht, dann brauche ich nicht Gefühlsduselei, sondern muss ich klare Kante sprechen. Also das auch noch mal gesagt. Es geht hier nicht darum, irgendwie nur die weiche Seite zu öffnen, sondern es geht natürlich auch darum, eine gewisse Härte, Strenge und Disziplin und so weiter an den Tag zu legen. Also ich glaube, es braucht auch beides. Das heißt, wir brauchen den, ich sag mal, den Logos, die Rationalität, und wir brauchen den Eros. Ja, die Hingabe, die Liebe und die Schönheit, die Ästhetik. Und das Ding ist halt einfach, dass ich auch einfach zu sehr in diesen Logos verhaftet bin, in dieser Rationalität. Und ich einfach gemerkt habe, mir geht es immer um Heilung. Das ist, was immer dahinter steckt. Mir geht es immer um Heilung. Und wenn ich anfange, Gefühle zu rationalisieren, bin ich immer auch, wie du auch meintest, Corwin, in Verteidigungshaltung. Und diese Verteidigungshaltung führt dazu, dass wir generell, aber auch in der Liebesbeziehung, ich bin nicht in einer wirklichen Begegnung mit meiner Freundin, sondern ich bin dann in der Rechtfertigung, in der Verteidigung. Und das ist, ich meine, das ist Modus operandi in sehr, sehr häufigen Fällen. Also nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen, denke ich mal. Und also mein Wunsch ist es, dass wir eine neue Begegnungskultur brauchen. Und das fängt damit an, dass wir uns zu fragen, wo bin ich nicht in Kontakt? Weil ich glaube, wir haben eine tiefe Sehnsucht danach, in Kontakt zu kommen. Und daran krankt vieles. Und das fängt im Kleinen an, in der Liebesbeziehung, aber es geht natürlich auch weiter. Freundeskreis, Business und so weiter. Und jetzt geht es noch weiter. Wir dürfen anfangen, wir dürfen aufhören, uns zu verurteilen. Und da kommt die Kraft der Güte ins Spiel, wie ich es so nenne. Die Kraft der Güte, die genau den Gegenimpuls setzt zu dieser Verurteilung. Es ist so krass. Und auch, ich meine, in meiner Liebesbeziehung, der letzte Beziehungsstruggle, den wir hatten, wir haben uns nur Vorwürfe gemacht noch. Wir haben uns nur noch Vorwürfe gemacht, was der andere nicht gut kann, was er besser machen sollte. Und also nur noch in dieser Vorwurfshaltung. Also das ist quasi die andere Seite der Münze von Rechtfertigung. Also entweder Rechtfertigung oder Vorwurf. Es ist, man sagt so aus heutigem Bewusstseinszustand, sagt man, ja, das ist ein Stück weit normal, aber ich will das mal hinterfragen, ist das wirklich normal? Oder, also mir geht es darum, einen bewussten Umgang zu finden, wie will ich mit meinen Gefühlen umgehen. Und wenn ich das noch nicht kann, wie kann ich das lernen? Und also, ich will nicht, ich habe ein tiefes Bedürfnis danach, nicht in der Vorwurfshaltung zu bleiben, oder ich will mich auch nicht rechtfertigen müssen. Weil sobald ich mich anfange zu rechtfertigen, bin ich nicht mehr in der Schöpferkraft, bin ich nicht mehr in der Macht, sondern wenn ich anderen anfange, die Schuld zu geben oder sage, ey, du bist so gemein, weil du hast mir das jetzt gesagt und dann, wenn du die Schuld gibst, gibst du die Macht und dann bist du nicht mehr in deiner eigenen Mitte. Ich bin dann nicht mehr in meiner eigenen Mitte. Ich meine, ich habe mein Wunsch ist es auch immer, in meiner Kraft zu bleiben. Und manchmal gelingt es mir, manchmal auch nicht. Dann werde ich, dann, wie du auch meintest, Corbin, dann gibt es so eine Art Automatismus, dann werde ich wütend oder dann werde ich ausfahrend oder im schlimmsten Fall vielleicht sogar beleidigend. Und also, aber eigentlich will ich ja nicht beleidigen. Eigentlich will ich das ja alles gar nicht. Und da kommt das, was ich meine, wenn das, was ich, und da bin ich selber im Prozess. Ich bin gerade selber in diesem Prozess zu erfahren, was ist eigentlich, wie sich das anfühlt. Ich nenne es Güte. Ich nenne das Güte. Und das ist für mich gerade der Schlüssel, um mich emotional zu befreien von diesen Schutzpanzern. Und also ich weiß nicht, ob das verständlich ist, wenn ich das jetzt gerade so erzähle, aber für mich macht das extrem viel Sinn. Und das ist etwas, was da jetzt wiederum, der Verstand kann das nicht verstehen. Also ja, auch wenn jetzt der ein oder andere jetzt hier gerade zuhört, ich habe es auch versucht mit dem Verstand. Du kannst es nicht verstehen. Es ist sinnlos. Es ist einfach sinnlos. Lass es. Güte muss man fühlen können. So, und da bin ich gerade selber darin, was das eigentlich bedeutet. Also da stehe ich auch noch, ich sag mal, mittendrin oder am Anfang.
Ich muss sagen, ich glaube, du hast den Nagel da gerade ziemlich auf den Kopf getroffen. Und wir scheinen auch, glaube ich, gerade in einem ziemlich ähnlichen Prozess zu stecken. Aber ja, eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. So, wenn ich in dem Verteidigungsmodus bin, so, dann platziere ich mich sofort selber als Opfer und den anderen als Täter. Und wenn ich das mache, dann habe ich in der Regel keine Kapazität mehr, das zu hören, was die andere Person eigentlich gerade kommunizieren will oder was sie gerade braucht oder was auch immer, irgendwie mich auf sie einzulassen, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, das, was von dieser Person an mich herankommt, persönlich zu nehmen und abzuwehren. Und ich glaube halt auch, ein Teil des Problems ist es, dass das, was ich da meine zu hören, so dieses Negative, keine Ahnung, ich höre meistens raus sowas wie, Corwin, du bist nicht gut genug oder Corwin, du bist ein Fehler oder sowas in der Richtung. Und das zu hören, das ist ja eigentlich nur gefährlich, weil irgendwo in mir es einen Teil gibt, der das selber glaubt und der emotional darin investiert ist, dass keiner da draußen in der Welt das merkt. Ja, also es ist etwas, was ich total nachvollziehen kann. Und ich glaube, dass halt auch diese Zwanghaftigkeit, die kommt halt einfach auch daher, ne? Weil ich glaube, es ist eine Gewohnheit oder ein Muster, was sich immer wieder abspielt. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch total natürlich, wenn man Angst hat, oder bei mir ist es in solchen Momenten, grenzt das schon fast an Panik, darauf irgendwie schützend zu reagieren. Und ich glaube, daher kommt es einfach, dass zum Beispiel bei mir, dass wenn ich in diesem Verteidigungsmodus bin, und auch Vorwürfe mache, boah, das kann ich auch gut. ja, dass ich da mich nicht stoppen kann und diese Schwelle mit je mehr ich draufpacke und je mehr Vorwurf ich mache und je mehr Schuld ich zuweise, umso höher wird die Schwelle, um wieder auf die Person zuzugehen. Ja, und bei der anderen Person wahrscheinlich auch, weil meistens kommt dann auch irgend so ein Ego-Zeug zurück. Ja, eigentlich haben wir gerade nichts anderes gemacht, außer irgendwie unseren negativen emotionalen Abfall in die andere Person reinzukotzen. Und das macht es nun auch nicht leichter, danach sich zu begegnen und zu sagen so, hey, schön, dass du da bist.
Ja, absolut. Also ich weiß, was ich verstehe, was du meinst, Corwin. Und du hast ein Schlüsselwort auch gesagt, da möchte ich ganz kurz darauf zu sprechen kommen, nämlich das Ego. Ja, und das Ego hat diese schöne Angewohnheit, dass es Recht haben möchte. Und dieses Recht haben dürfen wir loslassen, wenn wir wirklich in einen ehrlichen, herzoffenen Kontakt kommen wollen.
Absolut.
Weil du kannst, es gibt ja diesen Spruch, du kannst entweder Recht haben oder glücklich sein. Und ich kenne das ultra stark von mir selbst. Ich habe in manchen Dingen habe ich habe mich da einfach tief rein, ich sag mal, reingenördet in manche Themen und da weiß ich einfach Bescheid. Und wenn dann jemand kommt und sagt so, das ist aber, ich sehe das aber so und so, und ich denke mir so, nein, also du siehst es komplett falsch und ich habe recht. Und da fängt es ja schon an. Also das ist halt und auch in der Beziehung, so dieses Recht haben. So, es fängt ja bei Kleinigkeiten an, wie ja, Haushalt oder ja, also Gewohnheiten. Also ich sag mal ganz klassisch, wo du jetzt deine Socken liegen lässt im Zimmer, ja. Das kann ja manchmal wirklich so banal sein. Ja, also und das ist so erstmal die Grundannahme, mit der ich überhaupt auch gestartet bin jetzt, dass wir, wenn man das möchte, man kann ja auch sagen, okay, ich bin ein Ego, ich habe ein Ego und das ist fein. Aber ich, so, ich sag mir so, ich will einen bewussteren Umgang damit finden und ich will, ich, also ich hinterfrage mich und frage mich, okay, ist das mir dienlich? Also will ich das wirklich? Und das ist immer die Kernfrage, was will ich wirklich? Und nee, also ich will schon mein Ego will schon Recht haben. Da kann ich jetzt das so hin und her deichseln, wie ich will. Das ist einfach so. Aber ich kann sagen, ey, das ist einfach nur mein Ego und ich habe da noch was anderes. Das ist mein Herz. Mein Ego sagt mir, du pass mal auf, also meine Freundin, wir passen nicht zusammen. Wir streiten nur noch. Wir machen uns Vorwürfe. Und ja, lass uns getrennte Wege gehen. Aber was sagt denn das Herz? Das Herz sagt, nee, Moment mal, da ist noch was anderes. Und das ist auch etwas, ein Prozess, den ich jetzt in meiner Beziehung einfach auch durchgegangen bin und durchgehe, ist der, dass wir auch schauen, okay, wir sind geschaut, wo es auch ums Zusammenziehen ging und so weiter. Da kommt man ja immer enger zusammen über die Zeit. Und haben gemerkt, das tut uns nicht gut. Jetzt sind wir gerade in der Phase, wo wir sagen, wir brauchen wieder mehr Abstand. Und das ist auch ein, klar, ist was Individuelles, muss man immer gucken, wie tickt der andere, was ist möglich und was nicht, aber da geht es nicht darum, Recht zu haben, so, ich brauche jetzt meinen Freiraum oder ich will jetzt unbedingt mit dir zusammenleben, sondern da muss man schauen, okay, erstens, was ist möglich, klar, muss man sich angucken, die Situation, aber vor allem, was sagt denn das Herz? Und das Herz sagt, boah, da ist so viel Liebe da. Und auch natürlich Verletzung. Und das ist die Frage, wie gehst du mit diesen Verletzungen um die wir uns auch, wie will ich damit umgehen, oder wie kann ich damit umgehen, die wir uns gegenseitig angetan haben? Ja, da geht es natürlich auch sehr viel um Versöhnung, Vergebung. Und das ist auch eine Herzenskraft. Das kann man nicht aus dem Verstand.
Also, dass wir das Herz mit einbeziehen, auf jeden Fall. Und dann kann es halt tatsächlich auch mal sein, dass es heißt, okay, wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Abstand. So. Aber dass es halt nicht so auf die Art und Weise ist, so, ich brauche jetzt mehr Abstand, das hast du jetzt davon. So, weißt du? Sondern, nee, lass uns einfach mal erwachsen diese Entscheidung treffen, und jetzt mal für einen Augenblick um unsere Seite zu kümmern, unsere Seite zu kehren damit wir uns dann später, wenn wir damit fertig sind, wieder in Liebe neu begegnen können.
Ja.
So, und da kommt mir auch, wo wir gerade irgendwie da in diesem Herzbereich sind, weil so dieser Schutzpanzer, wenn ich mir den bildlich vorstelle, dann ist der irgendwie, dann findet der um meinem Herz drum statt. So, irgendwie ist, ich habe manchmal auch das Gefühl, dass ich ihn sogar richtig physisch spüre, so wie so ein hartes Etwas, was irgendwie so wie so eine Steinmauer um mein Herz umgebaut ist. Und was mir häufig auffällt, ist, dass so, ja, ich würde nicht sagen, dass ich unfähig bin, Gefühle zu fühlen, aber so dieser Schutzpanzer, der macht schon irgendwie was, um, ja, irgendwie, um meine Gefühle abzutauben. Weißt du, was ich meine? So, es ist so, mir fällt es unglaublich schwer zu weinen, zum Beispiel. Also wenn, ich weine sehr, sehr selten. Ich habe mal irgendwie, glaube ich, 20 Jahre lang am Stück nicht geweint. Und wenn ich jetzt weinen muss, so, dann war da wahrscheinlich oder ist da in der Regel sehr, sehr viel Anfangsenergie nötig, um das rauszuholen aus mir. So, dieses Gefühl und diese Tränen. Und danach fühle ich mich dann auch richtig gut. Aber ich habe es halt einfach zu selten und stau halt eher auf. Und genau das Gleiche habe ich aber auch mit schönen Gefühlen. So, ne, wo ich irgendwie merke, so, ah, okay, da ist jetzt ein schönes Gefühl, so, und es klopft an und das ist jetzt so ein bisschen da und ich kann da so ein bisschen reingehen. So, aber ich schaffe es in der Regel nicht, mich damit zu fluten. Falls es irgendwie klar wird, was damit gemeint ist. Geht dir das ähnlich?
Ja, ich verstehe. Also, ja, ich bin, also jetzt mal abstrakt formuliert, würde ich das Gefühlsstau nennen. Also, wir haben da einfach einen Gefühlsstau, der sich nicht entladen kann. Also, der hängt sich irgendwo fest am Körper, sage ich jetzt einfach mal. Also, und ich kenne das sehr gut von mir. Das, also, ich bin nicht gut darin, zu feiern, zum Beispiel. Also, feiern, positive Emotionen rauszulassen, auf Partys zu gehen und jubeln und, ich sag mal, auf die Fanmeile zu gehen und ist nicht so mein Ding. Kann auch sein, muss man ja auch nicht, ist auch nicht, das kann auch ein Gefühlsstau sein, also auch bei mir, dass ich, wenn ich mich freue, dann mache ich das still und heimlich, also nicht still und heimlich, aber dann mache ich das, ich sag mal, auf introvertierte Art und Weise. und also man merkt es mir von, wenn man mich von außen betrachtet, wenn man mich von außen sieht, sieht man es mir nicht immer unbedingt an. Also ich bin auch sehr gut darin, ja, ich sag mal, Pokerface ist vielleicht zu viel gesagt, aber also ich bin ganz gut darin, mir nicht immer alles anmerken zu lassen. Und da fängt es ja auch schon an. Also das ist so dieses, es hat auch was damit zu tun, sich zu trauen. Also mittlerweile traue ich mir alle Gefühle zuzulassen. Also da fängt es an. Aber früher habe ich das überhaupt nicht. Also gar kein Selbstvertrauen gehabt, also da war ich komplett überfordert. Also, und das hängt damit auch zusammen. Also der Gefühlstau, dass ich sage, nee, ich bin damit überfordert. Und so, das ist was, wie es mir damit geht. Und ja, das ist, was mir jetzt auch gerade so einfällt, ist, also wenn ich jetzt mal, also auch noch, ja, genau, mit dem Weinen, so, du hast gesagt, das fällt dir schwer und ich kenne das, unser Gespräch gemacht habe, ist, dass ich bewusst nochmal in mein Herz reingegangen bin und tatsächlich ist mir eine Träne gekommen vorher, weil ich gesagt habe, okay, ich will mal gerade schauen, wie guten Kontakt ich da gerade habe. Und aber das gelingt mir nicht immer, muss ich sagen. Und dann kann ich jetzt auch nicht sagen, okay, da gibt es jetzt diesen einen Weg, der dahin führt, sondern das braucht auch wirklich viel, ich sag mal, viel Anstrengung. Und die meisten Menschen wollen diese Anstrengung nicht auf sich nehmen. Sie wollen nicht, dass es anstrengend ist. Die meisten wollen bequem und ein leichtes Leben haben, was ja auch gut ist. Ich meine, das Gehirn ist immer darauf bestrebt, Energie zu sparen. Sondern wir wollen uns nicht mit diesem Deep Shit beschäftigen. ich habe für mich erkannt, das ist halt mein Weg. Das heißt, wenn ich in die Tiefe reingehe und mich wirklich damit konfrontiere, und das ist halt so ein, sag mal, es gab so einen Satz von, ich weiß nicht, wir hatten das gesagt, die Wurzel allen Übels ist es, legitim Schmerz nicht zuzulassen. So, und es ist wichtig, das da einmal zuzulassen und diesen Schmerz bewusst reinzugehen. Also nicht sich davon vereinnehmen zu lassen, in eine Opferhaltung zu gehen, sondern bewusst zu durchfühlen. Also ich habe verstanden, dass es einen Unterschied gibt, etwas zu durchdenken oder zu etwas zu durchfühlen. Und da bin ich gerade dabei, das auch weiter zu erkunden. Und das hängt auch damit zusammen, also, ne, wann hast du das letzte Mal geweint? Also, und manchmal dauert es vielleicht wirklich eine Stunde, vielleicht dauert es einen Tag oder eine Woche lang, sich mit diesem Prozess auseinanderzusetzen, weil da einfach so viele Schutzebenen drüber gelegt wurden. Und ja, es ist Mühe, es kostet Zeit. Das ist wie mit allen Dingen im Leben. Habe ich einfach so gemerkt, so, wenn du was haben willst, musst du auch was dafür tun. Also, und das so ist auch mit den Emotionen. Also ich will jetzt kein zu negatives Bild malen, ne? Also nicht mich falsch verstehen. Aber ich merke halt einfach so, dieses Thema Gefühlsstau ist einfach noch extrem groß. Und das, also ich bin da zumindest bereit und sage, okay, ich will mir das anschauen, und ich weiß, das ist auch dafür nötig, um in den Kontakt zu kommen, in die Liebe zu kommen, auch mit meiner Freundin. Ja, das ist für mich einfach essentiell geworden, muss ich sagen, geworden. Das war nicht immer so.
Ja, und auch cool, dass du scheinbar auch inzwischen so gut bist, das wahrzunehmen. Da merke ich zum Beispiel bei mir, da habe ich häufig noch Probleme. Ich habe manchmal merke ich gar nicht, dass ich ein Gefühl habe. So. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch oder so, aber es ist irgendwie so, ich bin in der Küche und meine Freundin fragt mich so, hey Corbin, was ist los mit dir? Und ich so, nix.
Ja. Ja,
so, ja. Und dann merke ich das. Ja, dann merke ich eher so, ah, okay, ich habe ja eine riesen Faust im Bauch, so, und ich habe aber irgendwie auch so, da muss ich erstmal drüber nachdenken, so, okay, was ist denn das überhaupt, so, weil ich irgendwie meine Gefühle noch gar nicht so richtig durchkartografiert habe, so, und dann irgendwie das häufig erstmal ein bisschen brauche, um das zu identifizieren, so, ah, okay, ist das jetzt vielleicht Wut oder ist das jetzt vielleicht Überdruss oder ist das jetzt Schwere oder Trauer oder was auch immer.
Ja, geht mir da auch ähnlich. Also ich brauche manchmal ewig, also gefühlt ewig Zeiten, das erstmal zu benennen. Also Gefühle benennen erstmal zu können, das ist ja auch erstmal schon, das muss man auch erstmal lernen. Das ist erstmal komisch an, aber also, ne, ist es jetzt Zorn, ist es Groll, ist es Wut, ist es Frustration, was ist es denn genau? Und also auch Alltagssituationen. Also, ja, also wir sind in der Küche oder sonst oder im Wohnzimmer und so, ja, was geht dir gerade durch den Kopf? Wir reden gerade einfach so über den Alltag, ganz normal. Und ja, dann, ja, mir geht's schon gut oder nee, ist gerade nix. Kenne ich auch von mir selbst. Solche Sprüche, oder? Dieser Spruch, ja, alles, ist schon alles gut, ist schon alles gut. Nee, nix ist gut. Ja, der Spruch schon, ja, alles gut, deutet schon darauf hin, dass da irgendwas ist, was gar nicht gefühlt wurde. Mhm. Ich sag mal so, bei mir muss man in manchen Situationen auch echt geduldig sein, weil ich da auch echt viel Zeit brauche. Da, wo ich mich manchmal, also, ist jetzt nicht so, dass ich das täglich mache, also, ne, also, in gewisser Weise ist es auch vielleicht ein Luxus, dass man sich einfach auch so viel Zeit nehmen kann für seine Gefühlswelt. Ich meine, andere haben ganz andere Probleme, die müssen erstmal gucken, wie sie über den Tag kommen. Mhm. Also, so muss man auch mal erstmal in Relation setzen. Also ist es vielleicht auch einfach ein Stück weit auch Luxus, sich so intensiv damit auseinandersetzen zu können.
Auf jeden Fall.
Dann brauche ich aber manchmal liege ich dann eine Stunde im Bett.
Ja.
Und denk und vielleicht so nach dem Aufstehen oder abends liege ich eine Stunde im Bett und okay, was ist denn das jetzt eigentlich? Und dann fange ich an zu grübeln. Da bin ich natürlich auch ein Stück weit auch wieder meinem Verstand, nicht meinem Herz. Aber manchmal hilft es auch einfach dazu zu reflektieren, ja, das zu benennen und da wirklich mal eine Stunde lang drüber zu sinnieren. kann helfen. Dann muss man das natürlich dann auch, also wenn jemand so gestreckt ist, also ich bin so gestreckt und dann muss ich das meiner Freundin erklären, okay, ich wünsche mir, dass du da ein bisschen geduldig mit mir bist, weil ich da ein bisschen länger brauche für. So, manche sagen das einfach so aus der Lameng, aus dem Bauch heraus, die sagen einfach, was Sache ist, bei mir ist das anders. So, aber wenn ich dann das reflektiert habe, dann komme ich auch, ne? Also dann sage ich, was ist.
Kommt mir sehr bekannt vor, ehrlich gesagt. Da kommt mir auch gleich die nächste Frage. Und zwar, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Thema, Gefühle nicht benennen zu können oder da eh so ein bisschen Startschwierigkeiten mit zu haben und so dieses Gefühle fühlen an sich, dass das tendenziell eher ein Männerthema ist als ein Frauenthema. Würdest du dem zustimmen?
Im Prinzip ja, aber ganz große Klammer, es ist natürlich auch eine individuelle Sache. Also hängt natürlich auch damit zusammen, wie wir sozialisiert wurden. Ich sag mal, ich sage ganz plumpes Beispiel, wenn eine Frau jetzt Jura studiert, ich sag mal, die ist dann sehr, 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 sehr im Kopf drin, als wenn sie jetzt Tantra-Masseusin ist oder so. Ja, also ist nur ganz plump wahrscheinlicher. So, also da gibt es natürlich auch Unterschiede. Also ich würde jetzt dieses Gefühle, ja, nein, nicht unbedingt am Geschlecht festmachen, aber in der Tendenz heute objektiv betrachtet ist es so, dass Männer einfach extrem viel schlechteren Zugang zu Gefühlen haben und die
Genau,
sind schlechter
ja.
benennen können. Das ist einfach faktisch so. Ob das jetzt grundsätzlich am Geschlecht liegt, weiß ich nicht,
Ja.
aber heute gesellschaftlich ist es de facto.
Würde ich auch so sehen. Ich würde das nicht irgendwie sagen, dass das ein geschlechtliches Defizit von Männern ist. So, aber ja, in der Tendenz würde ich sagen, ist das was man eher bei Männern beobachtet als bei Frauen.
Absolut.
Da würde ich auch mitgehen und sagen, eben gesellschaftlich. Ich meine, wenn wir einen Blick in die Vergangenheit werfen, da sehen wir so viele Kriege, die ja, ich sag mal, höchstwahrscheinlich zu 99% von Männern ausgetragen wurden. Also das, ja, scheinbar zumindest physisch stärkere Geschlecht. Und da war natürlich überhaupt kein Platz für Gefühle. Also ich denke, das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Und natürlich wurde man dann entsprechend erzogen. Hart sein, keine Gefühle, kein Erbarmen, der Feind muss sterben. So. Also aus dieser Denke heraus, denke ich, ist das Ganze ja auch entstanden. Ne?
Also genau, also ein Stück weit ist es so, dessen meinte ich, ist es Luxus, weil wir leben gerade in Friedenszeiten. Also, okay, ja, also okay, wir können jetzt sagen, wir haben gerade einen Krieg in Europa, aber wir leben in Frieden. Und deswegen haben wir den Luxus, uns mit anderen Bedürfnissen auf der Bedürfnispyramide uns zu beschäftigen, als über das physische Überleben nachzudenken.
Absolut.
Und ja, genau, also im Kriegen 99% Männer. Und konnten sich das nicht erlauben, über jetzt Gefühle nachzudenken, sondern die mussten einfach kämpfen. Und der andere Part ist auch ein Stück weit, dass natürlich auch die Frau ein Stück weit natürlich auch, ich sag mal, nicht den gefühlsduseligen Mann möchte, sondern sie möchte ein Stück weit auch, ich sag mal, jetzt zusammengedampft gesagt, den Fels in der Brandung. Also wo sie auch ein gewisses Gefühl von Sicherheit bekommt von ihm. So, das hängt dann natürlich auch damit zusammen, dass ein gewisser Stoizismus auch natürlich auf von der Seite der Frau gewünscht ist.
Tendenziell,
So, das
muss man
hängt,
auch hier
muss
sagen,
das
ja.
tendenziell, ja, und das muss man alles
Gehe ich
ja.
voll mit, gehe ich voll mit. Die Sache ist halt die, ich behaupte, wenn du keinen Zugang zu deinen Gefühlen hast und zu deiner Innenwelt hast, dann kannst du auch keine Sicherheit geben, weil woher denn? Du bist ja selbst unsicher mit deinen Gefühlen. Und der Umkehrschluss ist genauso. Wenn du Sicherheit gibst, dann ist es höchstwahrscheinlich irgendwie angelernt oder künstlich, weil du gar nicht weißt, was in dir los ist. So. Und ich denke, Sicherheit kannst du auch geben, indem du, ich sag mal in Anführungszeichen, gefühlsduselig bist, indem du zeigst, was du bist, was du hast. Ich behaupte aber auch, es gibt eine Grenze zwischen sich zeigen und, naja, lapidar formuliert rumjammern und nonstop in der Opferrolle zu hängen. So, also ich glaube, das sollte man hier auch beleuchten irgendwo.
Ja, richtig. Da müssen wir ganz klar differenzieren können zwischen Jammern und authentisch offen sich zu zeigen.
Und was mir auch noch an der Stelle ganz wichtig ist, ist auch nochmal zu sagen, dass so dieses Sicherheitsbedürfnis, das ist also hier auch nochmal die Betonung auf tendenziell so, und dass auch das kein kein weibliches, geschlechtliches Defizit ist, sondern dass das halt, glaube ich, auch irgendwas sehr Gesellschaftliches ist, was wir kreieren sollen. Also ich würde sagen, es wäre irgendwie sehr absurd zu sagen, wir als Männer sind dazu da, um irgendwie den Frauen ein Stärke- und Sicherheitsdefizit auszugleichen, und Frauen wurden dazu geschaffen, um Männern ihr Gefühlsdefizit auszugleichen. Und glaube halt, dass wir jetzt auch gerade, also es ordnet sich ja auch so viel neu gerade irgendwie in den, das, also es hat eine Frauenbewegung gegeben und es gibt sie auch immer noch, und jetzt so langsam gibt es ja auch eine Männerbewegung. Und ich glaube, da ist jetzt gerade ganz viel im Gange, wo sich das alles ganz neu ordnen wird. Und ja, wir vielleicht einfach anfangen oder lernen, grundsätzlich ganz anders aufeinander zuzugehen, auf das andere Geschlecht. Wie seht ihr das? Oder was beobachtet ihr da?
Ja, ganz klar. Also es gibt die Emanzipation der Frau über die letzten Jahrzehnte, und wir brauchen die Emanzipation des Mannes, die damit zieht. Und da gibt es Bewegungen, da gibt es Anstöße, Tendenzen, Impulse, die in die richtige Richtung gehen. Und ich sag mal, ich will das mal so beschreiben: Es gibt mit Innen- und Außendruck. Ja, das hängt ganz stark mit den Schutzpanzern und Gefühlen zusammen und Eros und Logos. Ja, also für mich geht es immer um Heilung. Und mein Appell ist, oder ich möchte, dass der Kampf der Geschlechter beendet wird. Und wir haben einen ganz, ganz starken Kampf gerade noch zwischen den Geschlechtern. Und das hängt auch mit den emanzipatorischen Bewegungen zusammen. Dass es da immer ein Ziehen gibt, ein Tau, was immer hin und her gezogen wird. Und das ist so mein größeres Bild, was ich davon habe, dass ich das ein Stück weit überwinden möchte, soweit es geht. Das ist, auf der einen Seite braucht es einen, ich sag mal, Druck von außen, dass wir als Männer lernen, widerstandsfähiger zu sein, wehrhaft zu sein, Disziplin, Mut ist ein ganz großes Thema, mutig zu sein. Ja, das sind einfach Eigenschaften, die wir sehr, sehr stark brauchen. Und Rückgrat, ja, also sehen wir auch gerade, wie viele Menschen haben heute noch Rückgrat und stehen für etwas ein. Das sind einfach Dinge, die wir auch als, ich sag mal, emanzipatorischen Prozess brauchen, ohne jetzt alte Männer-Klischee-Bilder wieder von früher hochzuholen. Und auf der anderen Seite brauchen wir ich sag mal, was ich jetzt einfach beschrieben habe mit der Güte und auch mit der Herzebene, wirklich ins Gefühl zu kommen und wirklich das zuzulassen und nicht sich zu verpanzern. Und da sehe ich halt, da brauchen wir einen Ausgleich. Und dieses, das auch nochmal zurückzukommen mit dem Stichpunkt Jammern. Ich versuche prinzipiell andere darauf hinzuweisen: Ey, hör auf zu jammern, und auch mich selbst zu beobachten, wenn ich irgendwo mich vielleicht beobachte, ah, jetzt fange ich an zu jammern, sofort mich zu stoppen, sondern nee, ich habe aufgehört zu jammern. Sondern, also das hängt auch was mit Verantwortung. Ich will ja Verantwortung für mein Leben übernehmen und auch Verantwortung für meine Gefühle. Und da fängt es ja an, ne? Also wenn ich jetzt anfange, jetzt mal anzufangen, meine Gefühle zu benennen, übernehme ich Verantwortung. Das ist gut. Und ich sag mal, Gefühlsduselei entsteht erst dann, wenn ich diese, ich sag mal, harten Skills nicht gelernt habe, wie Mut, Disziplin, Durchsetzungsfähigkeit, Schlagfertigkeit. Dann, und auch aus der Opferhaltung rauskomme, dann fange ich an zu jammern. Aber wenn ich sozusagen, ich sag mal, in Anführungsstrichen gestählt wurde durchs Leben, dann kann ich auch mich öffnen, mein Herz öffnen, und wird der Innen- und Außendruck gleich. Das heißt, wenn ich eine starke Persönlichkeit werde, eine starke Persönlichkeit, ein starker Mann, starker Mensch, dann kann ich auch den und die Drücke von außen, die Erwartungshaltungen von Frauen an mich und die Erwartungshaltung der Gesellschaft aushalten kann, dann kann ich das mit meinem Innenleben wieder gegenhalten. Also jetzt seht ihr mich nicht, aber ich beschreibe das so, dass da zwei Kräfte wirken. Also die Kraft von innen nach außen, also aus meinem Körper heraus und die auf meinen Körper einwirken. Und wenn das in Gleichgewicht kommt, Innen- und Außendruck, dann bin ich in Gleichgewicht. Dann bin ich in Ausgleich von Eros und Logos. Das ist so jetzt mein abstrakt formuliert. Und da sehe ich jetzt auch einfach den Weg, dass wir sagen, okay, wir brauchen nicht nur, also auf der einen Seite brauchen wir den Kontakt zu unseren Gefühlen und auf der anderen Seite brauchen wir Kontakt zu dem, was ich gerade gesagt habe. Also, dass wir mehr Mut brauchen, Rückgrat und Disziplin und so weiter. Und darin sehe ich den emanzipatorischen Prozess. Und dass wir auch schauen, okay, wie wollen wir eine Beziehung führen eigentlich? Also da geht's ja dann weiter, ne? Also pochen wir alle auf unsere individuelle Freiheit, also wollen wir ein Individuum sein, was machen kann, was es will, oder wollen wir eine Familie gründen? Also das sind ja ganz viele Fragestellungen, auch wie wir im Umgang mit dem anderen Geschlecht dann uns verhalten wollen. Und das hängt alles damit zusammen, also diesen Kampf der Geschlechter zu beenden und in eine echte Begegnung zu kommen.
Ich versuche das gerade mal so ein bisschen einwirken zu lassen. So, mein Gefühl sagt mir gerade, das klingt nach einer sehr rationalen
Genau, ich bin jetzt, genau, ich habe jetzt, ja, genau, ja. Ich habe jetzt sozusagen meine Rationalität wieder eingeschaltet und gesagt, so, ich habe da ein gewisses Bild von etwas und ich habe das jetzt einfach mal so reingeworfen und das ist auch, wo ich sage, okay, auf eine gewisse Art und Weise kann ich sag mal, ich kann stolz sein, dass ich eine Rationalität habe. Und ich kann sagen, ich will auch stolz darauf sein, dass ich meine Gefühle zeigen kann und darf, ohne dafür verurteilt zu werden. Und genau, da steht auch, glaube ich, jeder woanders. Also die einen können, sind eher herzoffene Menschen, die anderen sind eher rationale Menschen. Und ich meine, alles darf sein. Alles darf sein. Und wenn man das Gefühl hat, es ist eh alles okay, wie es ist, dann braucht man ja auch nichts verändern. Aber so, ich bin gerade halt so an einem Punkt, wo ich sage, ich will Dinge verändern.
Ja, genau. Also das ist halt auch das, was wir halt uns bei so einer Sache, also wenn wir jetzt halt tatsächlich irgendwie auf Gesellschaft und so weiter das ausweiten, dass wir halt aber auch wirklich irgendwie auf den Fakt zurückkommen müssen, dass wir nur vor unserer eigenen Haustür kehren können und nur für uns selber Verantwortung übernehmen können. Sondern das, was du auch am Anfang gesagt hattest, so, ich bin eigentlich total machtlos, was die anderen Menschen da draußen machen. Und ich kann halt, wenn sie jetzt jammern oder sowas, so, dann ist das deren gutes Recht. Und ich kann halt, das Einzige, was ich halt machen kann, ist meine Einstellung dazu zu verändern. Und es ist ja auch ein Stück weit total normal, dass gerade bei diesen Themen, also bei diesem Geschlechterkampf, wie du es nennst, dass da halt auch einfach noch sehr viel Schmerzen drin verborgen sind. Und genauso wie, also auf diesen kleinen Kampfschauplätzen hier bei uns zu Hause, wenn meine Freundin mal irgendwie was sagt, was mich irgendwie total antriggert und ich dann da irgendwie so voll irgendwie in meinen Verteidigungsmodus komme und da meine Scheiße-Lawine über sie auskotze. So, genau das passiert ja auch im Großen. Ich glaube, das wird einfach noch eine Zeit lang Teil von dem Prozess sein. Aber wenn ich so in die Zukunft blicke, bin ich doch eigentlich sehr optimistisch, dass Begegnungen zwischen Männern und Frauen, gerade irgendwie an diesen Punkten, wo es halt öfters mal funkt oder zwiebelt oder schmerzt, dass das in Zukunft weniger wird und dass wir immer mehr in der Lage sein werden, den anderen zu sehen und uns halt nicht mehr verteidigen zu müssen, oder?
Ja, also klar, also ich bin da voll auf deiner Seite und das ist ein Prozess und jeder geht ihn auf seiner Geschwindigkeit.
Genau.
Jeder geht ihn auf seine Geschwindigkeit und manche, ich sag jetzt mal ganz abstrakt gesagt, auch wieder, manche werden das in diesem Leben schaffen, manche vielleicht erst im nächsten Leben. Vielleicht ist es ein Prozess, der sich jetzt für dich ganz organisch in den mehreren Jahren, jetzt in den nächsten Jahren sich ergeben wird, in den nächsten 2, 3 Jahren. Vielleicht nehmen wir uns auch zu viel vor und aber wie auch immer, wir machen das Beste daraus. So, das ist immer mein, das ist mein Ansatz. Ich mache immer, ich bin zufrieden, aber ich gebe mich nicht zufrieden.
Ja, da höre ich auch wieder den Ansatz der Güte raus.
Ja, also gütig und bestimmt sein. Ich hab ein klares Ziel vor Augen. Ich weiß, in welche Richtung es gehen darf und wo ich hin will. Aber man darf sich auch gewisserweise auch gnädig sein mit sich selbst und sich nicht immer stellt, da fängt es ja an, sich selbst zu verurteilen. Ah, ich bin noch nicht so weit. Ah, ich habe noch diese Schutzpanzer. Ah, ich kann diese Gefühle noch nicht benennen. Und auf der anderen Seite auch, wie du meintest, wo du meintest, deine Freundin, so, da kannst du nur sagen, ja, okay, dann kotzt dich einmal aus und so, und da auch mal Nein sagen zu können. Also das ist auch der andere Part wieder, ne? Also gnädig und gütig zu sein und auch sagen so, nee, das reicht mir jetzt gerade. Und das ist, glaube ich, so ein goldener Mittelweg, den man da einfach für sich finden kann. Und das hängt dann auch wieder mit dem Gefühl zusammen. Es ist ja auch wieder individuell. Also es muss sich für dich stimmig anfühlen, Punkt. So, und der Rest gibt sich dann von allein. Aber man muss erstmal wieder, oder ich will für mich ein Gefühl von Stimmigkeit entwickeln. Okay, was will ich und was will ich nicht? Und das hängt damit zusammen, okay, kann ich gütig und gnädig mit mir selbst sein und wann kann und will ich Nein sagen zu etwas? Und wann will ich Ja sagen? Wann will ich sagen, oh, diese Liebe in mir, die will ich auch verschenken. Ich will sie auch verschenken. Das tut mir immer so sehr weh, wenn ich, also nicht nur, dass ich, wenn man sich nicht geliebt fühlt, also es gibt Situationen, wo ich mich auch mal von meiner Freundin nicht geliebt gefühlt habe. Es tut weh. Aber was auch weh tut, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich nicht verschenken kann. Oder das, was in mir drin ist, das, was eigentlich raus will, was die ganze Zeit in mir brodelt. Also nicht nur an Wut und Ohnmacht und so weiter, sondern auch an Liebe. Das will raus. Ich will, ich, und dann fühle ich mich gut. So, und am Ende darum geht es eigentlich nur darum, dass, also, ohne dass es jetzt egoistisch ist, aber ich will mich natürlich gut fühlen. Jeder will sich gut fühlen. Also.
Ahu.
Ich glaube, das ist ein Semi-Schlusswort, weil ich hätte noch eine Frage, aber lock mir das mal so ein als fast Schlusswort. Ich hätte noch eine Frage und zwar, wie kam es dazu, dass du Männercoach geworden bist und was hast du damit vor?
Ja, wie ist es dazu gekommen? Es ist ganz klar auch meine eigene Entwicklungsgeschichte, dass ich mich nicht wohl gefühlt habe in meiner Haut. So, und das war erstmal so der Schmerzpunkt. Also die meisten Menschen, so bei mir auch, ich war todkrank verliebt, ich habe mich nicht wohl gefühlt, ich habe mich ohnmächtig gefühlt, so, und das war der Startpunkt für meine persönliche Entwicklung gewesen. Und dann habe ich gesagt, okay, der Einzige, der an meiner Situation was verändern kann, bin ich selbst. Und diesen Weg bin ich über viele letzten Jahre konsequent gegangen und habe halt einfach so viel mitgenommen und mich so sehr weiterentwickelt, dass ich ein paar wesentliche Punkte wirklich verstanden habe, in der Tiefe durchdrungen habe. Und das erfüllt mich selbst mit Sinnhaftigkeit. Und es macht mir Freude, auch andere zu unterstützen, selber da einen Impuls zu geben, sie zu begleiten und dass sie sich auch dahin entwickeln können, wo sie möchten. Und das ist so meine innere Motivation. Ich möchte wieder, dass wieder das Leuchten in den Augen hervorkommt, weil ich kenne das selbst von mir. Meine Augen waren, ich sag mal, wie gesagt, ne, ich war ein Gehirn auf zwei Beinen, da hat nichts geleuchtet. Und Das wünsche ich mir. Das ist ein innerer Wunsch von mir, da wieder mehr ins Leuchten zu kommen und das, was wirklich in der Tiefe in einen steckt, das wirklich auch rauszutragen. Und da sind auch wieder die Schutzpanzer. Diese abzutragen ist ein Teil von vielen, da hinzukommen. Und was ich noch sagen wollte, ist auch auf jeden Fall, der Weg dahin, das ist sehr, sehr viel gepflastert mit Euphorie, weil man Durchbrüche hat, weil man Dinge erreicht hat, die man vorher gar nicht möglich gehalten hat. Also wie bei mir so, früher dachte ich, ich kann nicht selbstständig sein, ich kann keine Freundin haben, ich kann dieses und jenes nicht. Ja, so, ich habe mich dahin entwickelt und auch viel, nicht nur mit Freude, sondern Enthusiasmus, sondern natürlich auch viel mit Schmerz und mit meinen inneren Dämonen, sag ich mal, auseinanderzusetzen, dahinzuschauen und auch jetzt in der Beziehung, wenn wir uns gestritten haben, zu sagen, nicht dem auszuweichen, sondern da reinzugehen und sagen, auch so auch in den Konflikt reinzugehen, auch wenn ich harmoniebedürftig bin, auch wenn ich harmoniebedürftig bin, trotzdem in den Konflikt reinzugehen und zu sagen, es tut weh, aber ich musste es tun. Das war so mein Grundleitsatz, auch in den ganzen Beziehungsstreits, die ich über die letzten Jahre in meiner Beziehung hatte. Es tut mir weh. Also erstens, weil ich selbst verletzt wurde, aber weil ich auch sie in manchen Situationen verletzt habe. Es tut weh, aber ich musste es tun. Und dieses Müssen im Sinne von, ich will das transformieren. Ich habe ein Bedürfnis nach Heilung und ich will andere Menschen zum Leuchten bringen. Und das ist auch eine meine Motivation, jetzt zur Frage zurückzukommen, warum ich Coach geworden bin.
Vielen Dank für deine ausführliche, bildhafte Antwort. Wenn du jetzt die Chance hast, und die hast du, den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen noch was mit auf den Weg zu geben, was wäre das?
Gute Frage. Was ich noch mitgeben möchte, ist, dich einzuladen oder also auch mich selbst auch mal wieder daran zu erinnern, wer du wirklich bist, wer ich wirklich bin. Also da ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und das ist für mich über all die Jahre der Schlüssel für alles gewesen, Selbstbewusstsein zu entwickeln. Im Sinne von zu wissen, wer ich bin. Und da möchte ich einfach, ja, auch die Einladung an alle aussprechen, dass du mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht genau weißt, wer du bist. Und ich spreche ja auch jetzt hier von einer tief spirituellen Ebene. Du bist mehr als ein Fleischklöpfchen und was mit oder ein Gehirn auf zwei Beinen, sondern ich darauf ein, naja, einfach, es geht nicht darum, mehr Wissen zu akkumulieren, sondern es geht, was ich immer wieder jetzt erkannt habe, ist, sich zu erinnern. Es ist genauso wie mit dem Herzen. Die Liebe, die muss man nicht mit dem Wissen, die muss man nicht verstehen, sondern man muss sich nur wieder daran erinnern. Und das ist der Kernpunkt. Nicht mehr versuchen, sondern sich einfach nur darauf zu erinnern, wer man wirklich ist und was man wirklich will. Und das ist wirklich die Essenz.
Danke dir, mein Lieber. Es war ein wirklich sehr, sehr schönes Gespräch und ein sehr, sehr großes Geschenk.
Vielen Dank.
Ja, für mich auch war es eine sehr große Freude und auch ein Geschenk, das jetzt hier, ja, mit euch zu reden und über diese wirklich auch tiefen Themen, die mich bewegen, jetzt einfach auch mit euch ausgetauscht zu haben. Also vielen Dank, für diesen Raum hier.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Lieben, mit deinen Freunden und Verwandten, vielleicht sogar mit deinen Eltern, je nachdem. Bleib wach.